nicht an, sagt man. Aber Gegensätze wirken manchmal auch irgendwie unvereinbar. Gestern Abend hatten wir einen Spieleabend in der Clique. Ich nenne jetzt keine Namen. Eine Person, die wir alle für ihre sanftmütige, besonnene, liebe Art eigentlich kennen, ist auf einmal im Spiel, als es ihr ein bisschen zu laut und zu unfair vorging, ziemlich laut geworden und hat zur Ruhe aufgerufen. Wir sind alle kurz zusammengezuckt und erschrocken gewesen. Hui, hätten wir nicht erwartet. Ja? Zwei Merkmale, die man nicht in einer Person jetzt für vereinbar gehalten hätte. Und doch waren sie da. Ist die Person jetzt irgendwie zwiegespalten? Meiner Meinung nach nicht. Ich hoffe, ihr stimmt da überein, sorry. Genau. Andersrum, anderes Beispiel. Wir hatten jetzt das Wochenende über meinen Neffen, den kleinen süßen Knirps bei uns, zum Babysitten. Und so gern man den hat, wenn er dann morgens um 7 Uhr anfängt zu schreien, ja. Und ich wäre hier jetzt gerne sehr ausgeschlafen und fit. Dann hat man richtigen Zorn in sich, obwohl man doch den Kleinen gleichzeitig so liebt. Gegensätze. Geht es überhaupt? Wir hören in der Bibel viel von Liebe, wir hören aber auch viel von Gericht, viel von Gnade und auch viel von Zorn. Darum soll es heute gehen. Ich möchte euer Gottesbild hinterfragen, eure Gottesbeziehung vielleicht sogar grundsätzlich und da so ein paar Gegensätze darstellen. Das mache nicht nur ich, das macht auch der eigentlich sehr unbequeme Predigttext, den wir heute haben. Der steht in Jeremia 23, Vers 16 bis 29, also wer jetzt gerade richtig gerechnet hat. Das ist jetzt nicht nur irgendwie mal so ein netter Satz, sondern das sind ganze 13 Sätze und die sind alle unbequem und nicht so leicht zu verstehen. Genau, die will ich euch heute nahebringen und verständlich machen. Und ich möchte vorerst kurz beten, dass wir einfach da den Fokus drauf legen können, uns vor Gott da öffnen können, dass er zu uns sprechen darf. Genau. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnest im Gottesdienst, in der Anbetung, in unserem Alltag, dass du uns Bewahrung schenkst und auch Sicherheit, wo wir das brauchen, dass du jetzt auch im Gottesdienst bei uns bist. Ich danke dir für deine Gerechtigkeit, dass du Gerechtigkeit schaffen willst und Gerechtigkeit schaffen wirst. Und ich danke dir aber auch, dass du Gnade walten lässt, dass du ein liebender Gott bist. Hilf uns, deinen Charakter in Gänze zu verstehen und mach uns offen für dein Wort. Amen. Falls ich schnell flüchten muss, habe ich meine Sachen schon gepackt. Genau. So. Also mal grundsätzlich die Frage, habt ihr überhaupt Bock drauf, seid ihr überhaupt bereit dazu, euch in Frage stellen zu lassen? Das ist ja auch mal was Unangenehmes. Also ein klares Nein konnte ich jetzt nicht hören, deswegen muss ich leider weitermachen. Sonst wäre ich jetzt auch gerne direkt zum Mittagessen übergegangen, weil es so nach dem Gottesdienst immer so der nächste nette Punkt ist am Sonntag. Genau, dann steigen wir doch ein. Aber vielleicht erstmal mit einer niederen Schwelle, ja, dass wir da nicht so hart gleich vor den Latz geknallt kriegen, was Gott uns zu sagen hat. Mal kurz die Frage, wer hat jetzt vor ein paar Wochen war doch diese Royal Wedding, die Trauung vom englischen Prinzenpaar, Prinz Harry und Meghan, wer hat das mitverfolgt? Gab es ein paar? Ja? Gut. Bestimmt gab es ein paar mehr, die sich jetzt nicht bekennen wollten. Dann ist gut. Bei dir wusste ich sowieso, also auch wenn du nicht gesteckt hättest. Genau. Da gab es diese Predigt, diese Rede vom Bischof Curry, habt ihr die auch gehört? So eine knappe Viertelstunde lang redet er über die Macht der Liebe. Ja, also wenn Liebe der Weg wäre, so sagt er in der Politik, dann ging es nicht um Macht, sondern ging es irgendwie um ein friedliches Auskommen. Wenn Liebe der Weg wäre in der Wirtschaft, dann ging es nicht um Gewinnmaximierung, sondern vielleicht auch um faire Verteilung. Wenn Liebe in unseren Beziehungen regieren würde, so führt er einige Beispiele auf, dann würde kein Kind mehr abends hungrig zu Bett gehen müssen, dann wäre Armut Geschichte, ja, ein Thema der Vergangenheit. Dann hätte es genug Platz für alle Kinder Gottes auf diesem Planeten. Da möchten wir uns nicht bekriegen. Infolge von dieser Übertragung wurde der Bischof ja, so ein richtiger Medienstar, um mal so ein paar Headlines, ein paar Schlagzeilen vorzulesen. Die Tagesschau kündigt an, US-Pastor Curry hält feurige Predigt im steifen Britannien. Ja, so als Prinz hätte ich das jetzt ungern gelesen, ja. Dass ich hier steif bin. Was? Erst Vorkämpfer, jetzt Superstar, schreibt ein anderes Blatt. Ja, ist ein ziemlicher Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, der Curry. Die Berliner Zeitung, die geht sogar noch weiter und sagt, Curry war der überraschende Höhepunkt der Trauung. Arme Braut, gell? Es ging nicht um ihr Kleid, die haben sich alle so Firlefanz und so hübsche Riesenhüte, ich weiß gar nicht, wie viel die gewogen haben müssen, aufgesetzt. Und nachher war die Aufmerksamkeit doch irgendwie im Nachgang mehr auf diesem eigentlich, ja, diesem Diener da, ja, diesem Priester. Der sollte ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck sein. Und jetzt war er irgendwie so ein Zentrum der Aufmerksamkeit. Warum erzähle ich das? Dieser Kerle wurde gefeiert. Naja, der ist jetzt populär. Der Unterschied zu Jeremia, von dem heute der Predigtext stammt, könnte kaum größer sein. Ja, das ist der krasseste Gegensatz, den man sich vorstellen kann. Der eine gefeiert, als Superstar bejubelt, spricht eine hoffnungsvolle, bewegende, aufrührende, romantische Predigt zum Thema Liebe. Der andere, verhasst, verpönt, isoliert, der wurde verspottet, der wurde verprügelt, einige Male ins Gefängnis geworfen, entführt sogar. Es gab einige Mordanschläge auf ihn, weil seine Botschaft, seine Predigt, das war die von Gericht, das war die von kehr um, du machst Müll, du machst einen Fehler und du solltest aufhören damit. Kehr um zu Gott, ansonsten droht dir eine Konsequenz. Das war eine ziemlich unangenehme Botschaft, die Jeremia zu predigen hatte. Ihr könnt euch vorstellen, er war dann vielleicht nicht ganz so beliebt. Die Medien haben ihn wahrscheinlich jetzt nicht ganz so toll dargestellt. Genau, eigentlich wäre es doch jetzt auch schöner und eigentlich habe ich ja auch den Luxus im Spätgottesdienst, mir mein Predigtthema frei auswählen zu dürfen. Ich muss nicht am Predigttext klammern. Ich dürfte mir da auch einfach so eine Liebesbotschaft raussuchen, wie es der Curry gemacht hätte. Dann würde er nachher mit einigen Schulterklopfern gerne hier rauslaufen. Aber ich glaube, trotzdem oder gerade deswegen ist voll dran, diesen Predigttext heute durchzunehmen. Genau, Liebe versus Gericht, passt das zusammen? Da habe ich auch mein Gottesbild hinterfragen müssen und gemerkt, wenn man irgendwie alles, was uns unrecht ist, im Glaube irgendwie rausretuschieren würde, wenn man da nur über die Liebe spricht und das Gericht mal weglässt, dann wird das Bild irgendwie verschwommen, dann verliert es seine Kontraste. Dann trinke ich nur noch Evangeliumsscholle oder so und schenke mir eigentlich keinen klaren Wein ein. Dann wäre ich nicht Christ, sondern hätte ich mir mal wieder eine eigene Religion gebastelt. Gibt ja schon genügend da draußen, vielleicht brauche ich gar nichts Eigenes erfinden und kann mich da ja bedienen. So hat das Volk damals auch gedacht, zu dem Jeremia gesprochen hat. Genau. Das Schlimmste an Jeremias Biografie, ich möchte kurz auf ihn als Person noch eingehen, das war nicht so ein klassisches, schönes Beispiel, wo man irgendwie in Spielfilme sehen könnte, dass einer durch eine wirklich schwere Zeit gegangen ist, richtig kämpfen musste, für seinen Glaube eingestanden ist, für seine Werte und viel schwere Zeiten durchgemacht hat, finstere Teile durchschritten hat und dann auf einmal kommt das Happy End. Glanz und Brimborium, am Ende glauben ihm doch alles, alles wird gut, er wird gefeiert, ja, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Jeremias Biografie war einfach nur düster, von Geburt bis zum Tod. Hätte er sich frei raussuchen können, ich weiß nicht, ob er es nicht doch lukrativer gefunden hätte und eingewandt hätte, hey Gott, ich wäre dann lieber der, der in 2600 Jahren diese Liebesbotschaft predigt bei dieser Hochzeit und wird lieber jemand anderem den Job lassen mit Gerrit Umsünder und sonst trifft euch das Gericht. Lass mal einen anderen machen, findet sich doch bestimmt noch einer. Die Frage gab es für Jeremia nicht. Der ist dann ein ziemlich krasses Vorbild, was irgendwie Treue, Ehrfurcht, Vertrauen und Durchhaltevermögen angeht. Ja, also mit dem seiner Ausdauer könnte man einige Ultramarathons bestreiten. Da mal die Frage an euch, also ich habe ja nur so kurze Ausdauerläufe in meinem Leben gemacht. Gibt es jemanden, der irgendwie so einen Marathon oder mal was Längeres gelaufen ist in seinem Leben? Was ist so das Höchste? So ein Stadtlauf, irgendwie ein Halbmarathon, 21 Kilometer, da mein Nachbar nickt. Blöd. So auf die letzten paar Kilometer wird es dann doch irgendwie zäh, dann sind die Kohlenhydratspeicher aufgebraucht und man denkt so, boah, zum Umkehren oder zum Aufgeben ist jetzt auch zu spät, jetzt ziehen wir es halt noch durch. 21 Kilometer, das ist ein bisschen was anderes wie 23 Jahre. Ja, so ein Halbmarathon, so zwischen 90 Minuten und 3 Stunden, je nachdem wie fit ihr seid, dann habt ihr das auch überstanden und viel Training davor. Aber bei Jeremia ging das Ganze 23 Jahre lang. Der hatte eine längere Strecke zu überstehen, mehr Hindernisse, der Weg war nicht geteert. Er hat nicht umsonst den Spitznamen der weinende Prophet gehabt. Heulsuse. In der Bibel findet man nicht nur das Buch Jeremia, und ich finde, da sind schon genug klagende, jammernde Verse drin. Da gibt es auch noch das Buch der Klagelieder. Ach Mensch, der Kerle, der hat sich richtig ausgelebt mit seinen Emotionen, indem er geschrieben hat. Und da ein paar Beispiele daraus. Jeremia 15, Vers 10. Wie geht es mir schlecht, meine Mutter? Warum hast du mich überhaupt geboren? Wo ich auch hinkomme, hasst man mich. Ich bin weder ein Gläubiger, der sein Geld zurückfordert, noch bin ich ein Schuldner, der sich weigert zu zahlen. Und doch verfluchen mich alle. Vers 18. Warum muss ich endlos leiden? Warum sind meine Wunden unheilbar? Du hast mich im Stich gelassen, wie ein Bach, der im Sommer vertrocknet und kein Wasser mehr gibt. In Kapitel 12, Vers 1. Warum geht es eigentlich den Menschen, die gar nicht nach dir fragen, so gut? Wie kann es sein, dass ungerechte Menschen in Ruhe und Frieden leben können? Fragt man uns vielleicht auch manchmal. Ja? Da versucht man alles richtig zu machen, lebt ein schön frommes Leben und trotzdem läuft es nicht ganz so rund. Ich finde, Jeremia ist ein starkes Beispiel dafür, dass ein Leben mit Gott nicht automatisch heißt, dass all deine rosigen Träume und was du dir so vorstellst vom Leben, dass all das irgendwie dann durch Gottes Segen wie so ein Zaubertrank auf jeden Fall wird. Ja? Ich wünsche dir, dass deine Träume in Erfüllung gehen, natürlich. Aber ich muss dir auch sagen, bei Jeremia war das keine Garantie dafür, dass sein Leben gut würde. Es ist nicht so ein Wunschautomat, wo man oben im Gebet reinwirft, unten kommt die Traumfrau raus oder der dicke Daimler oder das Haus in Dettingen, vielleicht nur auf den Gucken rein oder so. Ein bisschen ruhige Lage. Gesundheit, Reichtum, Friede. Vielleicht wollt ihr einfach auch nur Bequemlichkeit, vielleicht braucht ihr gar nicht reich sein, möchtet aber abends gern auf eurem Sofa eure Ruhe haben und keinen Ärger mehr. Die Bibel oder der Glaube an Gott ist nicht unsere Vollkaskoversicherung, dass irgendwie wir vor allem Leid verschont bleiben und alles gut wird. Bei Jeremia gab es nur eine Versicherung, die steht in Kapitel 1, Vers 8. Und da sagt Gott zu ihm, vor den Menschen brauchst du keine Angst haben. Denn ich werde immer bei dir sein und dich retten, das verspreche ich der Herr. Weiter geht's in Vers 18 und 19. Du sollst wissen, ich selbst mache dich stark, wie eine uneinnehmbare Festung, wie eine eiserne Säule oder eine Mauer aus Bronzeplatten. Kein einziger von den Königen, Ministern, Priestern oder den übrigen Bewohnern Judas wird sich gegen dich behaupten können. Das klingt schon mal cool. Sie werden wohl gegen dich kämpfen, trotzdem werden sie dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir und ich werde dich beschützen. Okay, also Jeremias Versicherung war, es wird kein schöner und glücklicher Weg, aber du wirst Begleitung haben auf dem Weg. Ich höre das oft so im christlichen Jargon, wenn Leute große Entscheidungen zu treffen haben, ob es Beruf, Beziehung oder irgendwas in die Richtung ist, dass man dann sich so hinterfragt und seinen Freunden so sagt, ich weiß nicht, ob das Gottes Wille für mein Leben ist, wozu er mich berufen hat. Ich glaube, manchmal haben wir alle so eine Disney-Vorstellung davon, was Gott irgendwie mit uns vorhat in unserem Leben. Gott meint es gut mit uns, definitiv. Aber auf seiner göttlichen Definition von gut, nicht auf unserer eigenen Definition von gut. Sind wir bereit dazu, Gottes Wille in unserem Leben wirklich hereinzubeten? Das fordert schon auch Mut. Das ist schon auch ein gefährliches Päckchen. Tatsächlich hat Jeremia mit ungerechten Königen zu tun gehabt, mit machtgierigen Ministern, mit heuchlerischen Priestern, ja, einer richtig verdorbenen Gesellschaft in Juda. Also zu der Zeit war Israel und Juda so zweigeteilt. Wegen der sozialen Ungerechtigkeit hat irgendwann mal so der nördliche Teil Israels gesagt, ich mag nicht mehr, und hat seinen eigenen König gestellt. Und in die Zeit spricht Jeremia rein, der Moralprediger. Er hat die Tatsache akzeptiert, dass Gottes Wille getan werden muss in seinem Leben, weil er so gottesfürchtig war. Und nicht, weil er irgendwie in erster Linie seine eigenen Wünsche erfüllen wollte. Aber was war eigentlich sein Auftrag? Hier haben wir jetzt eine Gemeinsamkeit zwischen Bischof Curry und Jeremia. Beide haben irgendwie Braut und Bräutigam zusammengebracht. Der Curry vereint sie im Bund der Ehe, in die er sie hineinführt. Und Jeremia, so steht es in Jeremia 2, versucht auch Braut und Bräutigam zusammenzuführen, wieder zusammenzuführen. Nur, dass dieser Bund schon besteht, der besteht schon lange. Da geht es um den Bund zwischen Gott und Israel, die in Jeremia 2 ein Beispiel hat oder vergleichsweise als Braut und Bräutigam beschrieben werden. Mit dem Unterschied, dass die Braut leider dem Bräutigam nicht mehr so treu ist. Da steht es, in den jungen Jahren würdest du mir überall hin folgen. Ich würde dich schützen und dich versorgen. Ja, das ist doch eine romantische Beschreibung, wie es da losgeht in Jeremia 2. Aber die Braut rennt ihm davon. Ja, die sucht sich allerlei andere Götzen aus den Nachbarvölkern, so ein bisschen wie auf dem Bazar. Ja, Ah, da in der Bibel, da steht ein netter Spruch, den nehme ich mir. Aber dieser schamanische Heilpraktiker da oder so, der hat auch so seine netten Sachen, nehme ich mir auch dazu. Da irgendwie die Himmelsgöttin Ägyptens bete ich noch mit an. Und den Baal, der ist auch super, weil der bringt so viel Wohlstand und Fruchtbarkeit. Da hat man irgendwie so seinen eigenen Mash-up, seinen eigenen Cocktail aus Religion gebildet in der Zeit. Gott war scheinbar nicht mehr genug. Na, nicht nur diese Vielgötterei war es, die Gott sehr verletzt hat, wo er sich in der Gang gefühlt hat. Es war auch das Schrecken, Kindestötungen als Brandopfer. Das ist etwas, wo wir uns vielleicht nicht mehr so reindenken können. In der damaligen Zeit war das eben in diesem Baalskult normal, dass man seine Kinder dann als Brandopfer dargebracht hat. Andere vielleicht jetzt mehr einfachere Beispiele, zu denen wir eher Bezug nehmen können. Die Menschen haben sich belogen und betrogen. Jeder war profitgeil und haben dabei auch noch bei Gott geschwört. Ja. Nee, ich meine das ernst. Ich schwöre bei Gott. Und haben sich dann trotzdem hintergangen. Die Reichen, so heißt es da, die haben ihren Besitz heimtückisch erworben mit Betrug und Diebstahl. In Kapitel 5 und 7 findet man ganze Auflistungen, was Gott alles dem Volk Israel vorwirft. Die Armen und Weisen, entgegen dessen, was irgendwie so die Bücher Mose eigentlich vorschreiben, die wurden nicht unterstützt und versorgt, sondern die wurden noch ja, links liegen gelassen, zusätzlich ausgebeutet. Das Beste war aber dann am Sabbat, also für uns wäre das jetzt der Sonntag, da sind genau dieselben Leute, die unter der Woche quasi so unterwegs waren, solche schrecklichen Dinge taten, die sind dann am Sabbat trotzdem aus Gewohnheit noch in den Tempel gegangen, so wie wir jetzt heute in die Kirche gegangen sind, und haben sich dann schön geborgen gefühlt. Naja, bin frommer Christ, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, was soll mir geschehen? Und wenn ich mal sterbe, komme ich in den Himmel und alles wird gut. Der Tempel hat denen irgendwie so eine scheinbare Versicherung gegeben, dass alles schon in Ordnung ist und alles in Ordnung sein wird mit ihnen, dass man ihnen nichts vorwerfen kann. Das Schlimmste aber noch, in der Kirche selber oder in dem Tempel selber damals, haben sie auch noch Priester angetroffen, die davon ganz schön profitiert haben. Die haben dem Volk Honig ums Maul geschmiert, kann ich sagen. Ja? Die haben denen das gepredigt, was sie hören wollten und sie einfach bestärkt in ihrem Tun. Die wollten sich beliebt machen. Ja? Das sieht man heute auch oft genug, dass Leute einfach irgendwie für Anerkennung leben, für Bestätigung, dafür, dass sie bekannt und berühmt werden. Genau, Ruhm. Genau diese scheinheiligen Kleriker, diese Geistigen, die waren die Adressaten der wütenden Ansprache Gottes im Predigtext. Genau, ihr merkt, der Ton hier, der ist sehr verurteilend und genau das ist auch der Fall in dem Text. Der geht ganze 13 Verse lang, ich bitte euch trotzdem eben, mir zu folgen. Auch wenn er an die falschen Propheten damals gerichtet war, hat er auch uns was zu sagen. Jeremia 23, Vers 16 bis 29. Der Herr, der Allmächtige, spricht zu seinem Volk. Hört nicht auf das, was diese Propheten euch versprechen. Was sie sagen, ist flüchtig wie der Wind. Sie verkündigen euch Visionen, die sie sich selbst ausgedacht haben. Ich habe ihnen keinen Auftrag gegeben. Zu denen, die mich mit Füßen treten, sagen sie, ihr müsst keine Angst haben. Der Herr verspricht euch Frieden und Wohlstand. Hört sich gut an. Nehme ich auch. Und zu denen, die hartnäckig Böses tun, sagen sie, euch wird nichts geschehen. Kein einziger dieser Propheten kennt doch mich, den Herrn. Gut genug, um zu wissen, was ich sage. Es hört auch keiner zu, wenn ich rede. Ihr werdet es sehen, der Zorn des Herrn bricht herein wie ein heulender Orkan. Wie ein Wirbelsturm fegt er über die hinweg, die ohne ihn leben wollen. Der Zorn des Herrn wird nicht nachlassen, bis seine Stärke, bis alles ausgeführt ist, was er sich vorgenommen hat. Am Ende der Tage werdet ihr das alles richtig verstehen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, trotzdem sind sie losgelaufen. Ich habe ihnen keine Botschaft gegeben, dennoch weissagen sie. Wenn sie mich wirklich kennen würden, hätten sie dem Volk die Botschaft weitergegeben, die von mir kommt, und würden mein Volk von seinen falschen Wegen abbringen und von seinen bösen Taten. Bin ich etwa nur ein Gott, der in der Nähe ist? Bin ich nicht auch ein Gott in der Ferne? Gibt es Schlupfwinkel, die ich nicht sehe, in denen sich ein Mensch verbergen könnte, sodass es mir nicht mehr möglich wäre, ihn zu sehen? Bin ich denn nicht überall, fülle ich nicht den Himmel und die Erde aus? Ich habe gehört, was diese Propheten sagen, die sich auf mich berufen. Aber nur Lügen verbreiten. Ich hatte einen Traum. Wie lange soll das mit ihnen noch so weitergehen? Was wollen diese Lügenpropheten eigentlich damit erreichen, wenn sie das, was sie sich selbst ausgedacht haben, als Weissagung ausgeben? Sie hoffen wohl, dass mein Volk mich ganz und gar vergisst und über all den vielen Träumen, die sie erzählen, so ihre Vorfahren mich wegen des Baal vergessen. Ein Prophet, der einen Traum hatte, soll auch deutlich machen, dass es ein Traum war, wenn er ihn erzählt. Wer aber mein Wort gehört hat, verkündige es zuverlässig und wahrhaftig. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Spreu und Weizen? Brennt mein Wort nicht wie ein Feuer? Fragt der Herr. Ist es nicht wie ein großer Schmiedehammer? Jetzt ist er raus. Der Felsen zertrümmert. Was ich da alles drin habe, gell? Genau. Ziemlich mächtige Vergleiche, die Gott da anstellt. Mir gefällt, dass Jeremia Gott zunächst mal als den allmächtigen Herrn vorstellt. Im Urtext steht da sogar der Herr Gott Zebaoth, Herr der Heerscharen. Das klingt ziemlich militärisch, ziemlich kriegerisch, reißerisch, machtvoll. Gott ist Herr und nicht Knecht. Er lässt sich also nicht vor deinen Karren spannen. Ich glaube, oft verwechseln wir so die Rollenverhältnisse, in denen wir stehen. Wir haben uns so viel von diesem liebenden Vater hier angelesen und quasi eingeschenkt, ja, Evangeliumsscholle, dass wir ganz arg dazu neigen, auch den gerechten Vater, den mächtigen Gott, irgendwie beiseite zu schieben. In unserem Leben machen wir uns manchmal selbst zum Herr, zum Gott und bitten Gott einfach um seinen Segen für unsere Pläne, seinen Beistand in unsere Situation, ja, für unsere Vorhaben möchten wir, dass er uns begleitet. So ein Stück weit wird Gott dazu unserem Erfüllungsgehilfen und wir sind sein Gott. Ja, wir verwechseln da irgendwas. Und hier wird es nochmal klargestellt. Zorn Gottes, auch ein zentrales Thema des Textes, irgendwie unangenehm, nicht so mein Thema. Am liebsten würden wir doch hier so einen lieben Gott haben, der es immer gut mit uns meint, der uns nie böse ist, der uns alles vergibt, was wir irgendwie jemals vermasselt haben, den man auch mal betrügen kann, ohne dass er dann gleich irgendwie böse mit uns ist, der einfach immer der Liebe ist, den wir knuddeln können, wenn wir wollen, den wir irgendwie vielleicht auch ein bisschen im Griff haben, der immer nahe ist. So wie der da, der kann sich auch nicht wehren, wenn ich ihn pack. Der ist unter meiner Kontrolle. Ich kann ihn knuddeln, wann ich will. Mein Gott. Mein Teddybär. Genau. Gerade uns, die wir vielleicht manchmal uns einbilden, dass Gott immer für uns abrufbereit ist, wie so ein Pizzalieferant, der uns immer beisteht, egal was für egoistische Pläne wir gerade wieder schmieden. Gerade uns muss ich vielleicht Vers 23 nochmal sagen. Bin ich etwa nur ein Gott in der Nähe, spricht der Herr? Bin ich nicht auch ein Gott in der Ferne? Sorry. Erinnert euch selbst mal daran, selbst im Neuen Testament, bei Jesus selber, dem Sohn Gottes. Also ich glaube, inniger kann man sich eine Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht vorstellen, weil Jesus war irgendwie Gott und Mensch auch gleichzeitig, Dreieinigkeit. Das ist die engste Beziehung, ja, in einer Person selbst. Selbst er musste im Garten Gethsemane Ferne Gottes erleben, diese Erfahrung machen. Selbst er hing am Kreuz und rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sind wir bereit, auch mal ferne Erfahrungen als solche wahrzunehmen und durchzuhalten, wie in Jeremia in seinem Leben? Oder machen wir Gott manchmal für uns persönlich zu unserem Spielball und bilden uns ein, er ist uns immer nahe? Wir sind jetzt vielleicht nicht wie das Volk damals, dass wir irgendwie so kranke Dinge tun, wie unsere Kinder zu opfern. Aber Ausbeutung, was denen da vorgeworfen wird, gewissermaßen verschleiert, machen wir das ja auch gern. Ja, wir leben in so einem reichen Wohlstandsland und kaufen gern trotzdem bei den Billigstanbietern, dass wir uns noch mehr leisten können, noch mehr Reisen, noch mehr Klamotten. Da leidet auch jemand drunter. Unfair Trade, wenn man so möchte. Wir führen gern unser selbstgefälliges Leben und gehen sonntags in die Kirche und fühlen uns errettet oder geborgen und sicher. Ich möchte jetzt hier nicht den bösen Gott darstellen und euren Glauben irgendwie total durch den Wind sausen lassen, aber ich möchte, dass ihr euch hinterfragt. Im Predigtext habe ich dieses gewaltige Bild gehört von Gott, der zürnt wie ein heulender Orkan, wie ein starker Wirbelsturm in Vers 19. Ein Gott, dessen Wort brennt wie Feuer. Puh, ich hätte manchmal lieber Balsam für die Seele. Ein Gott, dessen Wort wie ein großer Hammer Felsen zerschmettert. Das Bild vom Sturm und vom Feuer hat irgendwie was Unkontrollierbares. Vielleicht wollen wir uns heute neu dazu entscheiden, einen Gott zu glauben, der mächtig ist, der souverän ist, eigenständig. Nicht in unserer Hand, sondern wir in seiner Hand. Kriegen wir diese Rollenverhältnisse klar? Ein Gott, der mächtig ist. Bin ich denn nicht überall? Fülle ich nicht Himmel und Erde aus? In Vers 24. Ein Gott, der nicht immer nur über all das lächelt, was wir tun. Der nicht immer nur wohlgesonnen ist, sondern der vielleicht auch gekränkt ist, zornig ist, wie hier mit den Propheten. Wenn wir zum Beispiel, lästern oder auf irgendwelchen komischen Internetseiten unterwegs sind oder irgendwie einfach unsere Mitmenschen vergessen in unserem egoistischen Nachjagen vom Glück. Ja, das Streben nach Glück wird bei uns so als was romantisch Schönes dargestellt manchmal. Eigentlich ist das doch eine Selbstvergötterung. Ich will meine Wünsche erfüllt sehen und gehe denen nach, meinen Träumen, meine Ziele, egal was. Im Neudeutsch nennt man diese Selbstvergötterung, wenn wir uns in diese hohe Position stellen, einfach auch mal stolz. Das Interessante ist bei Jeremia, so in den letzten 10 Kapiteln, die ganzen Völker, denen Gottes Urteil, Gottes Gericht dort gilt, deren zentrales Thema war eigentlich immer Stolz, dass es sich selbst, die Staatsoberhäupter haben sich selbst zu einer Gottheit wie beim Pharao erklärt. Ja, Stolz ist, glaube ich, die gefährlichste Sünde, die wir begehen können. Bei Gott ist zwar Sünde Sünde, immer gleich. Ja, egal was wir tun, da gibt es keine Abstufen für ihn. Und für jede Sünde hat er am Kreuz bezahlt. Wir können seinen Stellvertreter Tod für uns in Anspruch nehmen, egal was wir getan haben. Aber der Stolz ist für uns am gefährlichsten, weil wir dabei Gott aus den Augen verlieren und uns als viel wichtiger, zentraler betrachten. Genau, jetzt viel von Zorn und von Gericht. Das wäre nur die halbe Wahrheit. Die halbe Wahrheit wäre aber auch zu sagen, also hat Gott die Welt geliebt. Punkt. Ja, und so ein bisschen hatten viele Geistige auch nach dieser Royal Wedding den Eindruck, dass hier nur Liebe gepredigt wurde. Wo war denn Jesus? Wo war das Kreuz? Die Bibel ist nicht nur Liebe, auch wenn es ein zentrales Thema der Bibel ist. Die Bibel ist auch Gericht, was auch ein zentrales Thema ist. Der Vers geht weiter. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott ist gerecht, aber Gott ist auch ein liebender Gott. Und diese zwei Ebenen, diese zwei Dimensionen, da sollten wir uns nicht eine rauspicken und an der klammern und die andere beiseite schieben. Wir wollen immer beides sehen, Gott in Fülle. Die zentrale Botschaft der Bibel ist das Kreuz, die hier auch schön im Mittelpunkt der Kirche steht. Ein gerechter Gott und ein liebender Gott, der mit offenen Armen dasteht. Der unsere Sünden vergeben kann, unsere Sünden vergeben will in Jesus. Dem Volk damals hat er viele Möglichkeiten, viele Aufrufe zur Umkehr verkünden lassen durch Jeremia. Unnachgiebig. Immer wieder, noch eine Chance, noch eine Chance. 23 Jahre lang, stellt ihr euch mal vor, als Ehepartner 23 Jahre lang eurer Ehefrau, eurem Ehemann zu sagen, ich weiß, dass du mich betrügst, ich weiß, dass du fremd gehst, aber ich gebe dir noch eine Chance. Jeden Tag, 23 Jahre lang, Tag ein, Tag aus. Das hat Gott getan. Und dann irgendwann mal musst du doch konsequent werden, wie ein liebender Vater auch mal durchgreifen muss, erzieherisch werden muss. Die Konsequenz damals, die Jeremia angekündigt hat, war, dass ein mächtiges Nachbarvolk, die Babylonier in dem Fall, das Land eingenommen haben. Die haben alles, worauf die Judäer stolz waren, zerstört. Die großen Stadtmauern, die großen Paläste. Und die Oberschicht, das ist auch wieder eine nette Anekdote, die Oberschicht, die Reichen, die Elitären, die wurden ins Exil verschleppt. Die arme Bevölkerung, die seither unterdrückten, die durften jetzt quasi aus den Steinen der Paläste sich ihr Hauptzuhause bauen, die durften im Land leben bleiben. Wir lesen in Jeremia auch darüber, wie Gott das Volk im Exil behütete. Also selbst in der Erziehungsmaßnahme war er liebend und war nachgiebig. Und wir lesen auch davon, wie er sein Volk wieder zurückführt in das verheißene Land. dieser Zorn Gottes, den beschreibt Jeremia als einen Kelch, gefüllt mit dem heiligen Zorn, überall das Unrecht, das wir Menschen tun. Jetzt ist es so, dass ich den Luxus habe, dass wir den Luxus haben, dass wir jetzt nicht irgendwie in den Tempel rennen müssen und irgendwie auf den Knien vor Gott robben müssen, um Wiedergutmachung zu erlangen für alles, was wir schon verbockt haben in unserem Leben, wo wir selbstzentriert waren statt gotteszentriert. Dieser Kelch, gefüllt mit dem Zorn Gottes, dieses sprachliche Bild, das begegnet uns wieder im Garten Gethsemane, im Neuen Testament, kurz bevor Jesus gefasst wird. Da sagt er: Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Jesus selbst, der Gottessohn, verlassen von Gott und erdrückt von der Schwere dieses Kelchs, von meiner und deiner Schuld. Aber er sagt auch im Gebet: Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und es war auch so das Zentrale, was Jeremia gelebt hat. Der hätte sich vielleicht eine schönere Berufung vorstellen können, aber hinter allem Gejammer, was wir lesen in Jeremia, hinter allem Leidklagen und Weinen, war immer: Gottes Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Aber, wie gesagt, wir haben den Luxus. Dieser Kelch, gefüllt mit dem Zorn Gottes, ich muss nicht mit dem rumrennen und allen Leuten verkündigen: Schaut, das habt ihr Unrecht getan und das wird uns treffen. Die Folge von Sünde, von Schuld ist Urteil, ist Tod, steht in der Bibel. Sondern wir haben eben diesen Luxus, dass Jesus diesen Kelch für uns getrunken hat, dass er ans Kreuz ging und dieses Urteil über sich hat ergehen lassen, für dich, für mich. Vielleicht will uns Jeremia einfach, der noch im alten Bund lebte, aber trotzdem uns, den Leuten im neuen Bund, nochmal deutlich machen, welche Schwere, welchen Preis Gott da bezahlt hat, um mit uns Gemeinschaft, Beziehung und Einheit haben zu können. Vielleicht, wenn ihr diesen Wert seht, vielleicht wird dann auch die Beziehung zu Gott wieder wertvoller. Vielleicht kann man dann doch mal 10 Minuten mehr mit Gott verbringen, wenn man weiß, dass er sein eigenes Leben dafür opfern musste, seinen eigenen Sohn. Ich frage mich, wenn Jeremia nicht damals, sondern heute, 2600 Jahre später, hier aufkreuzen würde, so ein Typ, dem völlig egal ist, was wir alle über ihn denken, und der völlig direkt und unverfälscht Gottes Stimme hören kann, was er als Prophet konnte, was würde dir sagen? Was würde mir sagen? Wir haben jetzt vielleicht nicht diese geschnitzten Götterfiguren, die wir irgendwie alternativ mal anbeten. Ja, vielleicht ist bei uns die soziale Ungleichheit nicht ganz so schlimm ausgeprägt wie damals in Juda. Aber auch wir haben unsere Alternativgötter, die wir nachlaufen. Ja, uns geht es manchmal um möglichst viel Anerkennung, dass uns jeder mag, oder geht es uns um Karriere, um Money, Money, Money. Genau, also auch uns hat Jeremia noch was zu sagen. Abschließend möchte ich dazu einladen, dass ihr den Vers auch persönlich nehmt, den Gott damals zu seinem Volk gesagt hat, im alten Bund, der aber uns auch im neuen Bund allen gilt, die wir jetzt nicht sein erwähltes Volk sind. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Jeremia ruft, glaube ich, einfach nur dazu auf, das Ganze wieder ernsthaft zu betrachten, mit ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Appell annehmt, dass ihr nach Gott sucht und dass er sich von euch finden lässt. Amen.